Hallo und willkommen zum Nullnummer von Exakurt. Wir versuchen hier in diesem Podcast uns das Podcasten beizubringen. Und dabei sind der Stefan.
Hallo.
Der Olli.
Hallo.
Und ich, der Stefan. Hallo. Ja, dann mal los.
Als erstes muss ich mal klären, also so geht das mal gar nicht. Wir wollen hier einen ganz normalen Laber-Podcast haben. Also wir sind in der Vorstellungsrunde, ne? Das heißt, wir stellen auch mal den Podcast vor. Und was mal gar nicht geht, ist so diese entspannte Stimme, die der Stefan jetzt gerade angestoßen hat. So würden wir uns auch nicht normal unterhalten, wenn wir jetzt am Biertisch, also an der Stammtisch, Bierrunde sitzen. Deswegen müssen wir ein bisschen mal Lockerheit hier reinkriegen. Und so.
Also weiter.
Haben wir noch Themen?
Ich habe schon den ersten Einfall. Und die Abkürzung unserer Namen bedeutet SOS. Der Hammer. Gut, weiter geht's.
Okay, erstes Thema ist abgehakt.
Wunderschön.
Sehr schön, Olli.
Erster Thema. Witz ist abgehakt.
Ja.
Das ist übrigens der erste Witz in der nullten Folge. Ich werde euch immer darauf ansprechen. Nach 200 Folgen könnt ihr euch noch an den ersten Witz erinnern.
Ich mache mal kurz eine Notiz.
Gleich ins Workflow. Kapitelmarke, genau, erster Witz.
Richtig. Erster Witz, richtig. Es ist übrigens eine Nullnummer für die Leute, die tatsächlich trauen, sich diesen Audioschnipsel anzuhören. Wir haben entschlossen, also einstimmig überstimmt, dass wir nicht die erste Version rausbringen, sondern erstmal so einen Test laufen lassen. Das nennt man in der Podcast-Szene gerne als eine Nullnummer. Das heißt, für uns ist es für die nächsten 10 Folgen mehr so ein Audio-Setup-Test. Also das, was viele Podcasts machen, bevor sie überhaupt eigentlich loslegen und man es in der eigentlichen Aufnahme nicht hört, das wollen wir jetzt in 10 Folgen durchziehen und dabei unterhalten wir uns noch. Und damit das nicht so lang wird, haben wir uns direkt den Namen zum Programm gemacht und das heißt halt Extrakurz. Und wir kommen in der Nullnummer von Extrakurz.
Genau, und der Podcast wird auch entsprechend kurz. Für alle diejenigen, die keine Zeit haben, schaltet ab. Das hat Spaß.
Ja, dann haben wir das erste Thema, und zwar kein Podcast ohne Technik. Für alle, die es interessiert, wollen wir unser minimalistisches Setup mal vorstellen, was wir hier uns aufgebaut haben. Falls ihr im Hintergrund ein paar Geräusche hört, wir haben also keine schalldichten Räume mit Schaumstoff an der Wand. Und gerade bei mir bewegt sich gerade noch ein 3D-Drucker in den letzten Zügen. Der wird so in der nächsten Viertelstunde fertig sein. Also wer sich wundert, was das ist, da war mein Zeitmanagement wohl nicht ganz korrekt.
Also es ist eigentlich nur ein professionelles Ambiente, Soundambiente, Soundbett, oder?
Genau.
Das war eigentlich gewollt.
Das ist wie bei der Skype. Das ist wie bei Skype, ne? So ein Brummen. Ne, damit das ein bisschen
ja, so voller klingt. Quality Noise, genau. Hintergrund, richtig. Es hat ein sehr interessantes Ambiente. Also ohne das wäre es sehr, sehr stumm. Ich finde es super. Hast du gut gemacht, Alter.
Ja, und bei mir könnten 1-2 Mopeds vorbeifahren. Ich bin hier im fröhlichen Erfurt. Im Hotel.
In Erfurt.
Und
Erfurt.
Mhm. Vielleicht hört man ab und zu auch mal Gäste vorbeilaufen. Das kann passieren.
Wie es in einem Hotel üblich ist, weil.
Genau. Wie es in so einem Standard-Stundenhotel ist, ne?
Naja, solltest nicht so ins Detail gehen, Stefan. So. Die beste Ausgangslage, als Ausgangssituation, um einen Podcast aufzunehmen, als derjenige, der die Hauptaufnahmetechnik mit sich führt, ist es natürlich, auf Geschäftsreise in einem Hotel zu sitzen. Und das hat direkt Stefan mal wahrgenommen. Und hat sich auf Geschäftsreise in ein Hotel gesetzt.
Ja, aber ich habe ja wenigstens
LTE. Anders. Ich, genau, ja, richtig, da hast du LTE. Ich sitze bei mir zu Hause am Schreibtisch, habe die Frau aus dem Raum gejagt und habe deswegen keine Hintergrundgeräusche, auch keinen 3D-Drucker, mangels 3D-Drucker. Aber dafür sitzen wir drei an so ziemlich der gleichen Soundhardware, darf ich, glaube ich, freudig feststellen. Und wir haben aus dem einschlägigen Podcast, aus der Podcast-Szene die Bauvorschläge oder die Setup-Vorschläge umgesetzt und haben ein Stück Behringer Hardware mit per USB an unsere Computer angeschlossen, der Xenix 302 USB mit dem dazugehörigen oder mit dazu empfohlenem Superlux Headset, die Low-Cost High-Quality Lösung und hoffen eigentlich dann auch, ja, in guter Qualität in eure Ohren zu sprechen. Rückmeldungen und Optimierungsvorschläge nehmen wir natürlich gerne entgegen.
So sieht's aus. Wenn ihr das Setup nachbauen wollt, dann sucht einfach mal auf sendegate.de. Dort wird alles nochmal genau vorgestellt.
Links wie immer in den Shownotes.
Haben wir auch Shownotes?
Wir haben Shownotes.
Natürlich. Wir sind ein Podcast, wir haben Shownotes. Natürlich.
Gut, eine Sache, die wir alle bestellt haben, sind die neuen Ohrpolster Superflux HD 681. Die Originalen sind nicht ertragbar, zumindest für mich nicht. Und das Geld, ich weiß nicht, was die gekostet haben.
Ein Zehner. Plus Versand.
Oder? Ja, 8,90 Euro. Bei Thomann kann man oder sollte man auf jeden Fall gleich mitbestellen. Es lohnt sich. So, sonst keine Modifikation, vielleicht zum Rechner-Setup. Bei mir läuft ein klassisches Ubuntu. Ja, installiert. Ja, na, nichts Besonderes. 17.4 auf einem iMac 27 Zoll nativ, also keine VM. Und ich speise aber meinen Ton tatsächlich über Klinke ein, weil USB anscheinend hier nicht funktioniert. Ich glaube, ihr macht das anders, oder?
Ja, richtig. Bei mir ist, wie schon eben erwähnt, USB angestöpselt. Allerdings kann ich nicht mit so umfangreicher Hardware Setup. Also ich habe ein ganz schnödes Windows 10 auf einem selbst zusammengesteckten PC. Ich bin also weder halb Mac, halb Linux. Ich vertrete hier die Windows Front. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es kann.
Genau, und ich sitze jetzt hier im Hotel am Notebook mit Windows 10 auch. Die Aufnahme wird per Ultraschall durchgeführt, also sprich das Plugin-Set für Reaper. Und ganz normal per USB. Und wir haben uns alle zusammengeschaltet über das Soundlink-System. Das ist dann SIP. Und die Qualität ist ganz gut. Ich denke mal, das reicht für unser Setup. Würde ich mal behaupten. Oder? Wir haben eigentlich das gesagt, was jetzt alles drin ist. Wir werden sicherlich das Setup in der nächsten Zukunft hier und da ein bisschen tweaken, wenn wir feststellen, dass irgendwas nicht hinhaut oder man uns im Auto nicht hören kann, meinetwegen, wenn wir zu viel Bass haben oder so. Das müssen wir aber später prüfen und auch Feedback hören, wenn uns jemand hört. Ja.
Deswegen, ja. Ich zum Beispiel. Wollen wir mal noch die Bandbreite prüfen. Ich sehe gerade hier bei mir fliegen ungefähr 22 Kilobit pro Sekunde raus. Empfang mit 10 Kilobit. Wie sieht es bei euch aus? Ist das ein normaler Wert? Ich finde es ein bisschen wenig, aber okay. Ja,
für den Codec beeindruckend wenig, weil hier steht gerade, dass mein System sowohl sendet als auch empfängt, was Sinn ergibt, weil der ungefähr gleiche Audiostrom in beide Richtungen 12 Kilobyte, also Kibibytes, ne, 1024er pro Richtung, das heißt hoch und runter 12 Kilobyte.
Ja, und ich bin zu blöd, das zu sehen.
Nicht schlimm.
Ja, ist okay. Ja, ich glaube, das ist erstmal die Metageschichte der Technik. Das sollte eigentlich alles jetzt ausreichend besprochen sein. Wenn wir irgendwas updaten oder upgraden, können wir ja immer noch nochmal drüber sprechen, würde ich sagen. Da hat noch jemand Hintergrundgeräusche an.
Warte mal, welche Notification-Sounds kommen denn jetzt hier noch?
Ich weiß nicht, Oliver.
Warte, wenn ich mein Handy anfasse, gibt es ein leichtes 50-Hertz-Brummen.
Das stimmt. Das kann passieren. Hängt das
klar? Okay, der Olli wird weiter bei sich tweaken und irgendwann hören wir vielleicht keine Notifications mehr. Wenn wir so, doch welche hören, ist es einfach ein Soundbett, würde ich sagen.
Irgendwo noch kommt.
Das wird einfach zukünftig unser Soundbett. Wir machen dann eine Endlosschleife aufnehmen, können wir rausschneiden. Dann ist es nicht ganz so einsam für alle.
So, Stefan, hast du ein Thema mitgebracht?
Natürlich habe ich ein Thema mitgebracht. Nein, ich habe kein Thema dabei. Das ist das Gute an einer Nullnummer. Wir sind hundertprozentig unvorbereitet.
Du hast doch so tolle Hardware bei dir stehen. Erzähl doch mal darüber.
Nein. Stefan. Genau, richtig. Ich ziehe mein Windows 10 PC von einer relativ aktuellen Hardware auf einer noch neueren Hardware um. Da wäre ich dann, das ist ein Projekt jetzt, das heißt in der Folge 1 und darauf folgende Folgen, wäre ich darauf referenzieren können. Es wird ein Mehrteiler aus der schönen Ecke. Wir bauen Computeraufbauvorschläge aus der Fachzeitschrift CT nach. Im konkreten Fall hat in einer letzten CTs der neu vorgestellte Prozessor Ryzen von AMD kam ein relativ netter Bauvorschlag von der CT. Und da hier sowieso neue Hardware fällig war und ich diesen Prozessor sehr charmant finde vom Preis-Leistungs-Verhältnis und was der so kann, in Gänze, habe ich mit dem so mal fast 1:1 geklickt, den Bauvorschlag und ein paar Mindfactory-Aktien erworben. Und jetzt stehen hier viele Kisten rum, die auf Zusammenbau warten. Deswegen Mehrteiler, weil ich kann sagen, dass die Boxen sehr schön aussehen von außen, mehr noch nicht. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was mich persönlich überrascht hat, ist eine SSD im M2, in der M2-Bauform ist unerwartet klein. Ich hatte gedacht, das Ding hat ungefähr so eine Größe wie ein RAM-Riegel, nur dass es die Pins an der Seite hat, an der schmalen Kante und nicht, wie der RAM-Riegel hat ja an der langen Seite die Pins, sind da an der Seite bei einer M2. Ich dachte, das Ding ist ungefähr genauso groß wie ein RAM-Riegel, ist es aber nicht. Das ist tatsächlich wirklich nur so 5 cm groß, also das ist ganz, ganz, ganz klein und süß. Und ich denke, oh, meine ganzen wichtigen Daten sollen später auf diesem kleinen Stück Hardware gespeichert werden. Also, und da musst du umdenken.
Hast dafür du denn,
ist aber unverschämt schnell.
Ist das denn eine NVMe oder hast du eine normale SATA?
Ja. Nein, eine NVMe. M2 ist, ich wüsste jetzt spontan nicht, dass eine SATA, dass es NVMe M2 auch als SATA
gibt. Doch, M2 ist einfach nur der Steckplatz.
Das ist richtig, ja.
Und darauf kannst du dann entsprechend PCI Express fahren oder halt das SATA-Protokoll. Wenn genau. SSD unter 80 mm ist, soll das meistens eine SATA sein. Wenn sie 80 mm Bauform hat, also 8033, das glaube ich.
Ja, das sind die Längen, genau.
Dann ist das sozusagen die NVMe-Version, weil die gibt es aktuell tatsächlich nur in dieser relativ großen Größe. Deswegen musste ich auch mit meinem Notebook das Notebook nach der SSD bestellen, sozusagen, weil ich unbedingt eine NVMe im Notebook haben wollte. Ja, Kapazität wahrscheinlich 512 GB, oder?
Du hast natürlich einen Steckplatz dazu. Ja, genau. Es ist eine, kann man ja in diesem mal ein bisschen konkreter werden. Ich habe mir die Samsung SSD 960 Pro gegönnt, die 512 GB hat. Und es sind 2280er, hast du richtig gesagt. Also das ist der lange Formfaktor. Immer noch klein. Wie gesagt, ich war überrascht. Ich habe gedacht, das Ding ist wirklich dann noch groß. Und hat wirklich sehr niftige Pins drauf. Kapazität, ich habe jetzt mein Betriebssystem auf 256 GB liegen und dann noch so ein Stück drehender Roster nehmen als Datengrab. Reicht vollkommen aus für meine ein bisschen Entwicklungsarbeit und die 2-3 Linux-ISOs, die man so da speichert. Allerdings dieses gute Stück, CT hat geschrieben, lohnt sich nicht zu kaufen, weil der Geschwindigkeitsgewinn gegenüber dem der Preisdifferenz zu einer 512 GB normalen SSD ist jetzt nicht so beeindruckend. Allerdings lesen sich halt die technischen Daten von dem Teil so toll, und ich hätte halt gern so ein Ferrari in meinem Computer, weil die schreibt halt mit 2100 Megabyte pro Sekunde und die liest halt eben mit 3500 Megabyte pro Sekunde.
Genau, ich wollte gerade sagen, also das ist, du merkst den Unterschied, wenn du tatsächlich mal den gleichen Rechner einmal mit einer SATA-SSD hochfährst, mit gleichen Installationsversionen vom Betriebssystem und einmal mit der NVMe. Du merkst schon einen deutlichen Unterschied, aber in der Praxis ist das so, du hast halt deutlich geringere Latenzen. Das heißt, die Bandbreite, also die Übertragungsrate ist jetzt im täglichen Betrieb nicht ganz so wichtig. Klar, du kannst kleine Files extrem schnell kopieren, also da merkst du das schon. Man kopiert ja relativ selten einfach mal so, weiß nicht, 40 Gigabyte von A nach B und will da jeden Gigabyte haben. Du merkst aber durch die Latenz, dass die extrem geringer ist, dass es einfach, das ist spürbar, für mich zumindest spürbar, schnellere Anstarten von irgendwelchen Programmen ist oder sonstige Sachen. Also ich möchte es nicht mehr missen. Und ich muss eher wirklich sagen, vor einer ganzen Zeit war es noch so, dass ich sage, okay, ich hatte hier einen Vergleich zwischen SSD und drehende Platten. Da habe ich den Rechner mit der SSD natürlich immer bevorzugt. Mittlerweile habe ich einen Rechner oder zwei Rechner mit NVMe-SSDs und einmal mit SATA. Und der mit SATA, der steht mittlerweile rum, der wurde jetzt ausgemustert. Jetzt habe ich tatsächlich nur noch Rechner mit, wo die zumindest die primäre Festplatte NVMe ist, und ich möchte es einfach nicht mehr missen. Ja, also da, erstens, deutlich kleiner, wie du schon sagtest, und du, ja, warum nicht? Ne? Also so viel mehr kostet es auch nicht, bin ich der Meinung. Also das kann man sich schon mal leisten. Wie oft muss man sich die nachkaufen?
Hier ist es konkret, also vom Preisunterschied ist es doch, also wenn man jetzt hier zu dieser, das ist schon die Pro-Variante, also wirklich ist das, wie hast du schön, das rechts unten Modell, wenn es um diese Art von Speicher, Flash-Speicher geht. Die Version, der vorgeschlagene SSD SATA-Speicher, eine ganz normale 2,5 Zoll Platte, hat so um die 80 Euro gekostet. Und die kostet jetzt 200 Euro mehr. Also ist es tatsächlich mit 200 und bei Preissuchmaschinen, weil sie gerade für 277 Euro gelistet, tatsächlich ist es ein merklicher Unterschied. Aber hier war das Haben-Wollen höher als der Vernunftfaktor. Die anderen technischen Daten sind auch sehr beeindruckend. Also es verbraucht auch weniger Strom, das gute Stück. Und Hardware, AES-Verschlüsselung drauf, TCG Opal 2, weiß ich jetzt nicht, ob man das braucht. Ich habe auf anderen Leveln bessere Erfahrungen mit Krypto gehabt. Aber die Datendurchsätze sind halt sehr beeindruckend, und ein halbes Terabyte Hochgeschwindigkeitsdatenspeicher war halt eben, es juckte mir unter den Fingern. Ungeachtet dessen, was ist noch so in der Kiste drin oder was wird reinkommen, also wer den Bauvorschlag in der CT gelesen hat, es ist von der Firma Be Quiet ein Gehäuse, vorschallgedämmt, das zeichnen häufig die Be Quiet Gehäuse aus. Das ist ein schwarzer Kasten, sieht halbwegs modern aus und fällt nicht so unterm Schreibtisch auf, bis auf die Größe. Das gute Stück hat anständig Volumen, ist ein Midi-Tower, ist mir für meinen Geschmack ein wenig zu groß. Ich hätte was Kompakteres bevorzugt, aber der Platz ist da, also sei es drum. Und das hat auch so sehr gute Bewertung bekommen, 70 Euro ungefähr, so dieser Kasten. Also von der gleichen Firma, ein 400 Watt Netzteil, reicht vollkommen aus. Einen anständigen Lüfter auf die schon erwähnte Ryzen CPU, ist ein 1070er Ryzen 7. Das Ding hat halt 8 Kerne, wie vielleicht bekannt ist, mit 3 GHz. Verbraucht relativ wenig Strom für das, was das Ding leistet. Hat eine TDP von 65 Watt, ist schon, naja, sehr wenig für die Performance. Mein aktueller Core i5 verbrät da mehr. Spezielle Samsung Speicherriegel ohne die wunderschönen Aluminium-Kühlkörper, die gerne in diesem Gaming-PCs angepriesen werden, sagte CT auch, ist Quatsch, lass den Quatsch weg so. Schon erwähnt, eine Grafikkarte ist drin, GTX 1060, das ist die einzige Modifikation neben der M2, die von dem Bauverschlag, also vom Grundbauverschlag abweicht. Und was die CT gesagt hat, bitte nicht ändern, weil sonst komische Effekte, ist das MSI X370. Das ist ein Gaming-Motherboard, und da sagen die, das ist so das Ding, was man haben möchte, wenn man diesen Prozessor in irgendein halbwegs kompatibles Mainboard klicken möchte. Dann das kaufen oder andere Vorschläge haben wir gerade nicht zur Hand, deswegen hatte ich da nicht viel Wahl. Ein Stück Tränendauer ist auch noch dabei, 4 Terabyte Western Digital Blue, um die ISO, die Linux-ISOs nicht auf der SSD speichern zu müssen.
Aber ja, du hast doch ein zentrales Speichersystem bei dir.
Das ist richtig. Ich habe hier ein NAS stehen, aber Punkt.
Jetzt noch die Frage von mir. Warum datest du überhaupt ab? Warum gibst du das Geld aus? Ich meine, wir sind im vierstelligen Bereich.
Ja.
Muss ja irgendeinen Grund haben, wenn der aktuelle Rechner schon schnell war. Welche Zwecke soll er dienen?
Ich hatte Geld zu viel, ist die erste Aussage. Es musste weg. Banken hat angerufen, Konto ist voll. Der zweite Grund ist, mein bisheriges System ist jetzt etwas über 4 Jahre alt und tatsächlich wollte ich die Grafikkarte erneuern im aktuellen System. Da ist eine 7800er HD-Grafikkarte von der Firma ATI verbaut. Ist ganz nett, schubst die Pixel in adäquater Geschwindigkeit, aber nicht in einer mit aktuellen Spielen nicht mitzuhaltener Qualität. Also das ist, ich habe ein 2K-Display stehen und das macht halt keinen Spaß. Das Problem ist, eine moderne Grafikkarte in diesen alten Rechner reinzustecken, ist nur bedingt sinnvoll. Das heißt, ich habe jetzt so lange gewartet, dass die Rechnerarchitektur, die Art und Weise, wie die Bussysteme und das Ineinandergreifen der einzelnen Komponenten sich weiterentwickelt hat, dass ich jetzt da auch direkt mal den Rest hinterherheben muss. Das ist halt selber schuld. Man hätte halt inkrementell updaten können, aber jetzt habe ich halt so lange gewartet und das ist halt, der Preis ist die Summe dessen und hier sind halt auch ein paar bessere Komponenten geklickt worden und nicht bloß das Einfachste, sonst wäre ich weit unter den 1000 Euro geblieben. Es hätte auch nicht so eine potente Grafikkarte sein müssen. Ne? Also die Vorteil an der GeForce ist, dass die im Desktop-Betrieb so etwas unter 10 Watt zieht, also die verschwinden gering gegenüber dem vergleichbaren Modell von ATI und unter Last ungefähr 100 Watt weniger als das vergleichbare Modell von ATI und 100 Watt mehr oder weniger, wenn man ein 400 Watt Netzteil reinsteckt, das ist durchaus schon eine Hausnummer. Hätte zwar immer noch gereicht, aber muss ja nicht sein. So viel spiele ich nicht. Das ist zwar ein Gaming-Rechner, der kann da entspannt mithalten. Hintergedanke ist vielleicht ein oder zwei Schritte in Richtung VR-Welt zu machen mit dieser Maschine. Und da ist er schon VR-ready, würde man jetzt im Marketing sagen.
Ja, das hört sich gut an.
Cool.
Dann, sobald ich wieder mal updaten muss, kann ich ja auf dich zukommen. Du hast dich jetzt wieder in die Materie reingearbeitet.
Das hält aber genau die Zeit, wie ich brauche, das Ding zusammenzustecken. Danach sind die Informationen wieder veraltet, das ist das Problem. Deswegen bin ich der CT recht dankbar. Die haben sogar als Kommentar reingeschrieben, Achtung, es kann sein, dass nach Drucklegung dieser Zeitschrift Kompatibilitäten, die wir hier uns hart erarbeitet haben, welches den frisch eingesteckten Prozessor erstmal einen Patch verpasst.
Okay, cool.
Interessant. Wie kriegst du es drauf? Ist es ein Windows-Tool? Oder?
Das ist ein UEFI-BIOS. Also das sieht für den unbedarften Benutzer wie irgendein Clicky-Bunty-Windows aus. Ne? Fancy, natürlich nicht direkt Windows. Aber man bedient es mit einer Maus auf einer grafischen Benutzeroberfläche und klickt darum und kann einen USB-Stick irgendwo einstecken. Also das ist nicht wie das Erzählen vom Krieg und man muss sich durch irgendeine ASCII-Wüste mit der Tastatur kämpfen.
Also mittlerweile
kämpfen,
ist es so, relativ easy geworden, auch dass du einfach entweder halt ein Windows-Programm startest, der sozusagen im Windows-Betrieb deinen BIOS flasht, dann bootet die Karre einmal durch.
Ja.
Das war's das. Alternativ, wenn du kein Windows hast, kannst du halt dir eine Binary auf einen USB-Stick packen, gehst halt in das BIOS rein und sagst Auto-Patch oder Auto-Update und dann zieht er sich die Binary von dem USB-Stick. Das ist eigentlich so das.
Genau.
Gängige, was man
tatsächlich
fährt.
Tatsächlich ist in diesem UEFI-BIOS auch die Benutzeroberfläche wirklich so einfach, so mit Graphen und optisch aufgehübschten Schiebereglern, an denen man dann die Lüfter Intensität unter verschiedenen Lasten einstellen kann. Also das ist wirklich klickibunti. Ne?
Als Gaming-Board.
Das hat damit nur wenig zu tun. Diese Einstellung, von der ich gerade sprach, klingt natürlich sehr stark nach Gamer, das ist korrekt, aber die Möglichkeit, grafische Benutzeroberflächen zu haben, um in seinem BIOS rumzudoktern, ist mit dem UEFI.
Sind die Gaming-Motherboards, ist das UEFI halt aufgepimpt, ne? Das sieht dann immer sehr fancy aus. Und
ja, ja.
Da leuchtet was, und da blinkt was und da ist ein fancy Schieberegler. Und wenn du lieber die Standardboards mit UEFI hast, dann ist das so ein bisschen nüchtern alles. So meine ich das eher.
Ja, aber trotzdem Grafik, Maus und Clicky-Punch. Richtig, ja.
Cool, dann da freue ich mich ja schon auf die nächsten Episoden, die du einschiebst dann.
Leidenslieder.
Leidenslieder singst, genau.
Ah nee, warte, ich sehe gerade hier in meiner Aufzeichnung, ich installiere ja gar kein Linux drauf, also so viel Light wird gar nicht da sein.
Ah, okay. Ja,
also wenn man Light möchte, kann man dann so die Extended Edition, die SM-Edition machen so und den dieses Jahr ist ja Linux, nein, nicht ganz, dieses Jahr ist ja das Jahr von Linux auf dem Desktop und wie das Jahr zuvor und davor, egal, dann kann ich tatsächlich mal davon reden, was für ein Spaß das macht, 3 Monitore unter einem aktuellen Wayland einzurichten. Nicht. So.
Cool. Oliver, oder Olli, Entschuldigung. Hast du was Neues?
Ich hab.
Ja, ich hör's doch.
Nichts Neues. Wir machen eine.
Ich hör's.
Ich kann euch sagen, was ich drucke, weil, wenn ihr schon den Ton ertragen müsst, ich schätze mal, ich bin bei. Ach nee, ich brauch nicht schätzen. Ich guck einfach aufs Display. Da steht was von circa 70%. Ich drucke mit 166% Geschwindigkeit. Ich drehe gleich noch ein bisschen höher, mal auf 186%. Und zwar sind es Winkelbauteile für einen Schrank. Hui, ganz schön kompliziert. Es wird ein Schrank für meinen letztlich erworbenen, ich hatte es, glaube ich, erzählt, mein Wohnwagen.
Nicht in diesem Podcast, ja.
Genau, nicht in diesem Podcast erzählt. Und da ist die Küche rausgeflogen und da muss eine neue rein, aber ohne Küchenzeile, sondern nur als Schrank. Der wird jetzt gerade gefertigt bei mir hier. Und passende Adapterteile werden gedruckt. Werden also jetzt hier liegen ja gerade 2, 4, 6, 12 Winkel aus ABS und werden ja relativ flink hergestellt. Also rechnen noch mit ein paar Minuten damit. Ja, was gibt's noch Neues?
Der Drucker, an dem das gedruckt wird, der steht schon länger bei dir rum. Ne? Das ist keine Neuanschaffung.
Der Drucker? Hat jetzt der Drucker auf den Drucker gesprochen?
Ja.
Das ist ja der erste Drucker, den wir uns gebaut haben. Nee, das würde ich jetzt nicht abschweifen, oder? Das ist doch langweilig. Das
ist
doch
keine 3D-Drucker. Das ist eine eigene Sendung. Drucker ist eine eigene Sendung.
Macht doch jeder.
Das ist ja dann die 00. Wir müssten vielleicht noch klären, wenn wir schon die Nullnummer anfangen, wie sind wir eigentlich auf den Namen gekommen? Extra kurz.
Also, das hatte Stefan,
ich habe nur mein, okay. Das ist, wäre vielleicht interessant, weil ist ja doch nicht so unüblich, vor allem weil kein Pod oder Cast im Namen vorkommt. Ist ja sehr ungewöhnlich heutzutage. Oder? Stefan?
Oh, ja, ich meine, wenn man mal so die Themen, die Podcast-Namen durchgeht, die ich bei mir so in meiner Hot Rotation habe, da kommt selten Pod oder Cast drin vor. Das ist meistens ein Feature der Software, mit dem man sich die Podcasts anhört. Aber tatsächlich, wir hatten Bock auf diesen Podcast, auf diese Art von Podcast, auf diesen Art von Laber-Podcast. Und die Frage nach dem Namen war wie immer problematisch. Und wir hatten die Domäne extra kurz noch rumliegen. Und das bezogen auf einen Podcast war halt recht witzig. Und die Alternativen, wenn man jetzt einen öffentlichen Poll dazu gemacht hätte und man hätte jetzt schon eine Fangemeinde, wäre wahrscheinlich, um den Konjunktiv mal dazu führen, ein anderes Ergebnis herausgekommen. Aber der Name Extrakauz war so schön kurz gegenüber den anderen Namen. Und wir sind jetzt dabei geblieben weil wir schon die Domäne hatten. Und dann vor veränderte Tatsachen gestellt, hat sich es jetzt auch nicht groß geändert. Das heißt, die Namensfindung war sehr pragmatisch. Alle haben nichts weiter auszusetzen gehabt an dem Namen. Das heißt, wir werden uns ungefähr nach 80 Episoden umbenennen.
Da fällt mir gerade ein, Binärgewitter sprichst du bestimmt an, oder?
Ich tatsächlich hatte ich jetzt gerade Mobile Max Schrägstrich Freakshow im Kopf.
Oder so.
Sich dann, die von der Themenmasse halt eben sich in eine andere Richtung bewegt haben. Wir müssen mehr über Max reden. Und deswegen haben wir das dann auch so als grobes Ziel angeplant, so Exit-Strategie aus dem Namen in einer zweistelligen Zahlenfolge an Episoden, die wir dann natürlich erreichen wollen.
Vorteilhaft an dem Namen ist auch, es gibt keinen Rückschluss auf die Inhalte dieses Podcastes.
Ein Glück.
Warum? Warum? Weil wir die selbst noch nicht kennen. Wir werden uns also in den nächsten Folgen dazu wahrscheinlich etwas mehr auslassen, bemühen, was wir nehmen. Wir haben genug Themen da. Nur nicht vorbereitet.
Nee, Quatsch. Ist halt eine Nullnummer, ne? Ist halt mehr so eine Art halt erweiterter eine Soundcheck. Ja. Ne? So. Herauszufinden, ist das eigentlich kompliziert? Ja, genau. Ja. Nein, dazu. Bitte.
Ja, so ist es. Sehr schön.
Das ist eigentlich
so. Und das Schöne auch dran ist auch noch, wer Stefan kennt, der wird gleich drauf schließen, dass extra kurz etwas ironisch gemeint ist. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in den wenigsten Fällen abschweifen. In den wenigsten Fällen die Themen
komplett nicht überwerfen. Abschweifen.
Von daher werden wir sehen, was draus wird, ne?
Wer Ironie findet, darf sie behalten. Die Gesellschaft, in der ich mich befinde, ist aber dafür auch hervorragend geeignet, also alles gut.
So sieht's aus. Wir sollten auch mal irgendwie eine Stoppuhr mitlaufen lassen. Ich weiß nämlich nicht, wie lange.
Wir nehmen gerade 40 Minuten und 10 Sekunden auf.
40 Minuten und noch kein Inhalt, herrlich.
Und warum? Wir haben noch ganz. Der Punkt ist, wir haben tatsächlich ganz viele Inhalte, weil der geneigte Hörer, der schon nach den ersten 10 Minuten abgeschaltet hat, wird dann diese Art von Inhalt in weiteren Folgen vermuten, wo der geneigte Hörer auch recht hat. Nur, dass wir im Idealfall etwas geordneter sind, was die Themen angeht, um Kapitelmarken etwas einfacher zu setzen. Aber im Grunde ist es die Richtung. Ne? Also wir haben einen Tech-Podcast, der deswegen sich Tech-Podcast nennen darf, weil die drei Sprecher techig sind. Ne? Also wir kommen jetzt weder aus dem sozialkritischen Bereich noch aus politischen Ecken. Also können wir vielleicht auch mitreden, aber hauptsächlich beschäftigt uns Technologie. Egal, ob sie aus China kommt oder selbst geschaffen worden ist, das führt uns eigentlich zu dem unweigerlichen Punkt, den wir in der Nullnummer schon mal abhandeln können, weil dann brauchen wir nicht in der ersten Episode zu machen. Und zwar könnte man ja ein, zwei Worte dazu verlieren, was unser Hintergrund ist, also ganz grob, also wirklich nur ganz grob, was wir so eigentlich machen. Hauptberuflich grob eingeordnet. Also warum wir uns jetzt mit Technik beschäftigen. Machen wir das, weil wir es können oder weil wir es müssen? Das ist so die Frage.
Dann fang doch gleich an.
Muss ich? Okay. Ich habe den Scheiß studiert. Also ich bin Diplom-Informatiker. Den Blitlauf würde ich jetzt blöd gucken, weil ich, oder zumindest die Stirn runzeln, weil ich mein Studium abgeschlossen habe. Zur Ehrenrettung kann ich sagen, ich hab ein bisschen länger gebraucht. Aber ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und bin freiberuflich Softwareentwickler und IT-Berater, wie es heute so schön heißt. Und deswegen beschäftige ich mich Tag ein, Tag aus mit ganz viel Software. Sowohl der Erstellung eben dieser, als auch der Benutzung und der Konfiguration eben dieser. Auf allen Betriebssystemen. Nur weil ich jetzt hier irgendwie Windows am Laufen habe, heißt das nicht, dass ich nicht auch von der Familie die Macs fixen kann oder mich über einen Linux-Desktop ärgern kann. Das kann ich wunderbar. Mehr ist es auch nicht.
Mehr ist es auch nicht. Dann mache ich mal weiter. Tja, mein Faible schlägt natürlich auch für Technik. Wahrscheinlich eher so das Pendant zum Stefan, der ja doch alles versucht, in Software zu gießen. Löse ich manche Probleme mit Hardware, für die ich dann wieder Software vom Stefan brauche oder von jemand anderem. Aber ich glaube, ich werde den Bereich, ja, Verarbeitung abdecken können. Alles, was man irgendwie mit Maschinen machen kann, ja, ist so meine Idee dahinter. Jetzt, Moment, das ist so das Private drumherum. Sonst bin ich in der harten Materie Projektmanagement, verdiene da tatsächlich mein Geld damit. Und ja, das hat relativ wenig mit Technik zu tun mittlerweile, außer dass die Projekte, die realisiert werden, zu 90% technische Projekte sind. Aber ich fixe keine Fehler in irgendwelchen Maschinen, krieche nicht mehr in Serverräumen rum. Das dürfen jetzt mal andere tun. Genau. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Noch nicht. Stefan.
Ja.
Mikro an dich.
Ja, ich bin da. Ich streue auch gleich mal mein Alter ein. Das sollten wir vielleicht auch mal machen, wie alt wir sind, weil wir hören sicherlich der eine jünger, der andere älter an. Ich bin noch ganz gesunde 31, der jüngste hier in der Runde. Verdiene mein Geld tatsächlich als, obwohl ich das nicht studiert habe, als Systemingenieur oder auch IT-Berater, je nachdem, wie man das nennt, in welchem Bereich. Es gibt ja unterschiedliche Benamungen dafür. Das heißt, ich erzähle den Kunden, was gut für sie ist, zeige ihnen Technologien auf, helfe bei der Implementierung und bei der Konzeptionierung. Das mache ich beruflich in ganz Deutschland. Und so privat ist er, schlägt mein Herz so für 3D-Druck, mache viel Vereinsarbeit für den Hackerspace in Bremen und habe sehr breit gefächerte Interessen. Hauptsache hat es mit was mit Technik zu tun. Ich fahre auch ein bisschen Fahrrad.
Das war's. Tun.
Ja. Danke, Stefan. Wollen wir noch was zu unserem Alter sagen, Olli? Nee, ne? Das braucht keinen Fall. Also wir sind älter als Stefan. Das reicht, oder?
Wir sind älter als Stefan und neigen uns einer runden Summe.
Stark. Also Summe heißt, wenn wir unsere beide Alter addieren, wird die Zahl rund. Meinst du das jetzt, oder?
Auch das, vermutlich. Aber naja, wir werden sicherlich noch drauf zukommen.
Dass wir beide fast 40 sind, meinst du jetzt?
Ja, oh jetzt, genau, richtig.
Genau. Okay. Gut, das brauchen wir aber jetzt
zusammen, nicht. Zusammen
sind wir beide 40. Das sollte man lieber,
gefühlt zusammen, einzeln, aber dann leider doch, ja genau. Wir sind schon vor dem Krieg mit Computern, rumgesprungen. Das heißt, wir haben die 8-Bit-Welt noch mitgenommen, aber nicht bloß als Konsolen-Junkies, sondern wirklich als jemand, der diese Computer auch wirklich bedient hat.
Und nicht im Emulator.
Na, später schon dann, aber ja. Das war was. Nee, was ist dein erster Computer gewesen, oder was?
Meine? Das war ein DDR-Rechner, das war ein...
Ja, bei mir auch. Aber Taschenrechner zählen nicht, ne? Also
das ist ein Z1013 von Robotron. Hm. Mit dem, ja, was hatten da drauf? So ein U880 oder so, was das war. Genau, den U880. Das war ein Platinencomputer. Das war der erste und ging dann aber relativ flink rüber zu einem KC87, das war schon die bessere Variante mit Grafikeinheit, 8 Farben, angeschlossen an den Farbfernseher mit RGB-Modul.
Hammer.
Bis dann tatsächlich der nächste Sprung die Entscheidung war, als es das dann gab, Commodore oder PC, wo ich dann in Richtung PC gesprungen bin. Also C64 habe ich komplett übersprungen. Bin direkt in die PC-Welt mit irgend so einem, ja, ich glaube, war schon 286er.
Schneider 286, ja, 16 genau. Megahertz.
Genau.
Ja, da kann ich nicht du, Stefan? Halten, ne?
Du kommst mit die Stimme der Jugend.
Ja, mein erstes Gerät war tatsächlich, was ich sozusagen selbst, also was ich hatte, war ein C64. Ja. Damit bin ich sozusagen
drauf
rangeschnuffelt. Ja.
Fast schon klassisch, oder?
Ja, fast schon klassisch, genau. Davor natürlich ganz oft so in früher hieß es noch, wie hieß denn das, Promarkt? Nee, wie hieß denn diese
Highscreen.
Nee, diese Computergeschäfte, diese kleineren Filialen, die es nicht mehr gibt, jetzt, die hießen mal zwischendurch Promarkt, davor hießen die irgendwie ja, anders. Ja,
komm, tatsächlich auch Promarkt, Mediamarkt und sowas.
Hatten wir in Halle, weißt du,
Promarkt gibt es übrigens
Straßenbahn vorne, oh, gut, egal. Das war mein erstes Gerät, was mich sozusagen an die Materie geführt hat, auch noch mit Datasette tatsächlich. Mhm. Noch mit den fleißigen Flashspulen und aufschreiben, an welcher Zeitstempel was war. Interessant. Und das erste richtige Gerät war tatsächlich ein Compaq Presario 486.
Okay.
Das ist ein All-in-One-PC.
Also das ist dann schon
was Neueres gewesen, da war schon Windows
95 drauf. DX266 wahrscheinlich dann, ne?
Genau, da war schon volles Windows 95 drauf tatsächlich. Dann upgraded auf Windows for Workgroup, ich glaube 98 für Workgroup war das, ne?
So, das ist doch so ein Kompaktsystem, ne?
Wo der Monitor drin ist, dann ist ein Diskettenlaufwerk, ja, genau. Und ein CD-Laufwerk sogar schon drin gewesen. Das war so richtig High-Tech tatsächlich. Das war so das erste Rechner, den war, glaube ich, 1996. Das war so ein System, zum Glück konnte, das war ursprünglich das Gerät von meiner Mutter und von meinem Vater, weil die ja eine Gastronomie hatten und das sozusagen als Abrechnungssystem hatten, ne? Und da durfte ich dann natürlich immer wenn ich da war, habe ich das natürlich für mich zweckentfremdet, das ganze System. Dann auch irgendwann auf Windows 98 geupgradet. Und dann irgendwann, ich glaube sogar auch Windows Millennium war auch mal drauf. Das System war sehr relativ lange in meinem Fuchtel und dann, das war so die Anfänge. Und dann ging es natürlich stetig voran, immer weiter und wurde natürlich das komplette Mittagsgeld zusammengespart, um irgendwann mal sich einen weiteren Rechner zu kaufen oder zu optimieren, je nachdem. Das ist da so meine Geschichte, wie ich rangekommen bin.
Bei mir sieht es ähnlich aus wie beim Oliver. Ich hatte kurz nach der Wende Zugriff auf einen ausgesonderten KC853. Wunderschönes System mit einem unglaublichen 1,75 Megahertz Prozessor, 1080 Klon. Das ist so ein Kasten, den man an den Fernseher anschließt. Der hatte dann ein Kabel, also einen Antennenausgang. PAL-Trägerfrequenz, zack, an Fernseher ran und gut ist. Das Ding hat nicht sehr lange gehalten. Meine Eltern haben gesehen, dass ich das Ding nicht bloß zum Anschließen und langweilig finden verwende, sondern auch wirklich zum Programmieren. Und dann gab es tatsächlich schon einen brandneuen C64. Da, leider, also damals das 2-Modell, also der flache, nicht der Brotkasten. Und dicht gefolgt dann ein paar Jahre später von einem 486er. DX266 tatsächlich von, du hattest gerade gesagt, Stefan, Highscreen, warte mal, nein, S-Com, die Konkurrenz. Gibt es nur noch als Online-Marke, glaube ich, aber hat sich bis heute gehalten.
Aber Highscreen hatte ich
auch. Ja, Highscreen, da...
Highscreen waren die mit dem Colani-Design.
Richtig, genau, wollte ich gerade erwähnen. Die mit den runden, mit organisch runden Frontblenden, aber im entspannten Computer-Beige. War ja, glaube ich, verboten, Computer in einer anderen Farbe zu verkaufen, damals als langweiliges Beige. Meine Fresse, damals. Ein Hoch auf Apple an der Stelle, übrigens mal bunte Computer rauszubringen, das war toll. Also Apple hat keiner von euch irgendwie damals grob in der Verwandtschaft oder Zugriff
drauf. Ich hatte tatsächlich mal, das ist schon eine Weile her, so noch diesen weißen MacBook Pro mit G4? Ich glaube, G5, das war einer der letzten Generationen, wo noch Power-PC drin war. Den hatte ich mir tatsächlich mal hart erspart und das war so mein erster Versuch, mit dem Mac zu gehen. Hatte ich eine ganze Zeit lang und dann habe ich festgestellt, ich weiß auch nicht, warum sie sich immer alle selber peitschen und dann bin ich wieder zurück zu Windows. Und habe mal wieder zwischenzeitlich immer wieder durch Arbeitgeber halt Geräte auswählen können. Da war ich mal wieder mutig und habe mal wieder einen Mac genommen und mich wieder ausgepeitscht. Und jetzt bin ich wieder ganz klassisch.
So schlechte Erfahrungen mit dem.
Ich bin nicht kompatibel für Mac. Das ist das Problem wahrscheinlich. Ich mache die immer kaputt. Meine Kollegen haben sich mal alle gefragt, wieso meine Systeme so zur Frechheit sind. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe da kein gutes Händchen für. Ich fand das mal ganz gut, die Konsolenintegration, dass man da schnell springen kann. Was ja mittlerweile bei Windows 10 auch sehr, sehr, sehr gut gelöst ist. Von daher vermisse ich die Konsoleninteraktion auf dem Mac, der echt gut war, nicht mehr. Das heißt, dieses Feature, weswegen ich eigentlich Mac mir sozusagen besorgt hatte, habe ich jetzt mit Windows 10 Gerät ja auch. Von daher bin ich jetzt wieder recht glücklich, PC-System zu haben. Andere mögen das genau anders sagen und rumbashen, wie auch immer. Für mich funktioniert es einfach.
Tatsächlich ist das eins der größten und schwerwiegendsten Argumente, wenn es aus Programmierer oder als Systemadministrator Sicht von einem Mac aus argumentiert wird, dass die das Terminal und direkt im Terminal SSH eingeben und eine echte SSH-Shell unter den Fingern zu haben, mit dem die Verbindung zu den Maschinen und all den Features, die da dranhängen und echter Terminal-Emulation, eigentlich unschlagbar ist. Also man unter Windows muss man dann zu irgendwelchen komischen Ausweichlösungen wie dieser fast schon standardisierte oder als Standard angesehene Putty-Client zu wechseln. Also man kann sowas nicht unter Windows machen, war bis Sommer diesen Jahres auch der Fall. Soll man vielleicht dazu sagen, heute ist der 6. Juli 2017, an dem wir heute aufnehmen. Die Integration oder das Einführen eines nativen Linux unter Windows hat die Sache ein wenig zugunsten von Windows verschoben. Es ist noch nicht perfekt, aber man hat hier native Debian-Pakete in der Kommandozeile ohne Emulation, ohne VMware, ohne irgendeine Abstraktionsebene, eine merkliche Abstraktionsebene dazwischen. Man hat quasi ein Bild-in-Bild zu einem Linux-Rechner auf seinem Desktop und hat eine ganz normale Konsole. Das Einzige, was dieses System von einem in Anführungszeichen vollwertigen Linux unterscheidet, ist die man kann keine Daemons ausführen lassen. Macht man das Konsolenfenster zu, ist die Session weg. Dann sind die Daemons auch alle gestorben und der Apache läuft nicht mehr. Nginx natürlich. Entschuldigung. Aber ansonsten, der Administrator freut sich, oder Stefan?
Definitiv. Hat bei mir den Einsatz von Putty tatsächlich fast ersetzt.
Und mit einem anständigen Konsolenfond macht es auch Spaß. Also.
Naja. Ja, du kannst halt ein bisschen einfacher rum-SCPen. Das heißt, du kannst halt mit Putty ist es ein bisschen schwierig, dir die Files auf den Rechner zu ziehen. Und mit der Ubuntu-Integration in Windows ist es halt so, du kannst halt auf dein Filesystem zugreifen und kannst dann ganz einfach in der SSH-Session einfach ein SCP bei dir auf den lokalen Rechner ziehen. Das ist halt einfach super.
Tja, willkommen in der Welt.
Genau. So, das
Administrators.
Genau, willkommen in der Welt des Administrators, des leidlichen.
Das werden ja die Apple-Jünger bald auch machen. Ich habe ja gehört, das neue iOS, den Telefon, soll bald einen File-Browser bekommen.
Oh.
Wahnsinn. Unglaublich.
Ja, die Evolution, die ist halt überall, ne? Auch bei Apple.
Das dauert dann ein bisschen. Wir werden wahrscheinlich nur ein virtuelles Dateisystem vorgegaukelt kriegen. Aber.
Dafür ist es sicherer.
Das ist, naja. Gut.
Ja, dann haben wir unsere Nullnummer-Themen eigentlich soweit durch, die wir uns jetzt schnell aus
und unsere Nicht-Themen
gezogen haben. Und wir versprechen, das nächste Mal eine strukturierte Themenauswahl für euch zur Verfügung zu stellen.
Ja, komm, das ist solche Versprechungen, also nein, nee, das geht gar nicht. Also das wollte ich nicht
wir machen. Wir werden es versuchen.
Wir versuchen. Wir würden auch am Konzept sägen, bevor wir die erste Folge rausgebracht haben. Also das ist wir lassen uns mehr so treiben und gucken, wo die Reise hinführt. Am Ende werden wir einen Musikpodcast haben, wo wir aktuelle Polka-Songs vorstellen. Oh, das cool. So,
Oliver,
vermutlich, da driften wir hin dann.
Welches Musikinstrument würdest du denn spielen wollen dann?
Die Frage ist jetzt an Oliver gerichtet.
Ja, ja, deswegen hast du dann gesagt.
Wenn wir Polka spielen.
Das ist
jetzt nicht Polka sein. Instrument. Genau. Muss jetzt nicht Polka sein. Ich habe nur eine Zielrichtung vorgeschlagen, wo wir am Ende landen. Wir können natürlich über Hutton Drum Bass zum Polka dann. Ne?
Also Triangel.
Triangel? Also ich finde das Schlagzeug richtig toll.
Puff, Triangel.
Da kann man seine Aggression auslassen.
Ja, aber Triangel ist auch ein Perkussionsinstrument, Stefan. Also im Grunde seid ihr da beide in der gleichen Ecke dann, wenn wir vom Orchester reden.
Gut.
Ja.
Dann?
Ja, ich würde sagen, war's das, ne? Also eigentlich ist es ganz kurz noch, im Grunde nur ein Test für unser Intro und unser Outro, ne? Im Grunde, weil jetzt müsste das Outro eingefügt werden. Und im Idealfall hört man jetzt schon langsam das Outro dudeln und wenn alles richtig funktioniert, cuttet Stefan uns gleich so weg, dass nur noch das Outro zu hören ist.
Genau, und den Drucker, der ja immer noch druckt, obwohl Olli sagt, das ist in 15 Minuten vorbei. Ja,
das ist übrigens ein Soundloop, ne? Das ist, ich habe die gleichen Klick- und Klackgeräusche schon vor einer halben Stunde gehört. Also es ist ein Soundloop, den der Oliver da.
Ach so, der vereimert uns hier.
Ja, in Wirklichkeit sitzt er nämlich draußen am See, nicht bei sich im Hobbykeller. Das ist voll gelogen. Nur für die, für das Ambiente.
Ja, dann sagen wir tschüss.
Ja, dann
bis zum nächsten Mal.
Sagen wir tschüss, ne?
Tschüss, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.